Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hackmans MMA Show. Mit Sebastian Hacke. Auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen bei den Championship Rounds. Wir sprechen heute über UFC 273. Vollkommen klar, ihr seid bei Sebastian Hackl und Florian Mandavid. Aber Flo, zuerst mal die bedeutungsschwangere Frage, die ich immer stelle. Wie geht's dir?
Sehr gut. Ich bin in den Urlaub gestartet. Wir haben, kann man ja hier einfach mal preisgeben, Montag, Vormittag und Zeit von der Aufnahme. Das fühlt sich sehr, sehr gut an. Und dir?
Ja, ich kann mich nur anschließen. Also nicht bis 1 Uhr nachts zu sitzen, um irgendwas aufzunehmen. Das ist tatsächlich sehr, sehr entspannt. Und mein Urlaub, mein Kurzurlaub, 5 Tage sind es ja nur, ist auch nicht mehr allzu lange entfernt. Also ich muss noch Dienstag und Mittwoch arbeiten. Dann starten wir 5 Tage nach Italien und werden die Batterien ein bisschen aufladen. Deswegen, mir geht's sehr gut. Ich habe heute schon trainiert. Ich habe gestern trainiert, am Freitag gerollt. Mein Jiu-Jitsu-Killer nimmt schön langsam Form an. Und ja, I like it.
Wir haben sich die beiden geschlagen. Die waren zwischenmenschlich, sympathisch.
Super nette Dudes, großes Shoutout an Thomas und Michi, meine Trainingspartner. Wir haben auch schon einen dritten Trainingspartner akquiriert, der dann in 2 Wochen dazustoßen wird. Ich hätte echt Bock drauf, so eine kleine Trainingsgruppe zu gründen, so einen eigenen Verein vielleicht irgendwann.
Hackl, das ist so cool. Also. Hackl.
Hackl's Federation. Gym. Yeah. Hackman's Gym.
Ja. Du, warum nicht?
Alles fängt klein an. Also ja. Selbstständigkeit, zum Fernsehen gehen. Ich habe angefangen, ich habe 45 Minuten pro Woche Wrestling kommentiert. Im Jahr danach waren es 1,5 Stunden, im Jahr danach waren es 4 Stunden. Alles entwickelt sich, alles entwickelt sich. Man muss dabei bleiben, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Ich habe einen Haufen Tagesordnungspunkte, Flo. Also ich habe wirklich viel auf dem Herzen. Ich wurde zum Beispiel darauf hingewiesen, dass ein Hörer des Podcasts diesen YouTube-Kanal anscheinend nicht gefunden hat. Also der Podcast geht ja auch immer verspätet, etwas versetzt als Hackmans MMA Show hoch auf allen gängigen Podcatchern. Aber dieser YouTube-Kanal hier heißt Championship Rounds. Also wenn ihr diese Ausgabe nur hört, dieser YouTube-Kanal heißt Championship Rounds. So findet ihr uns. Hier gibt es den kompletten Content, also die Best-of-Listen, die Previews, Reviews, die Interviews, Erklärvideos, die man ja sehen muss, weil die zu hören bringt nicht viel. Da hört man nur mein Gestöhne oder wenn ich geschlagen werde oder andere schlage. Die Audiospur veröffentliche ich immer noch als Hackmans MMA Show, wie gesagt, auf allen gängigen Podcatchern. Aber ganz ehrlich, ich schenke euch da rein Wein ein. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch machen werde. YouTube bietet Content-Creatern einfach viel mehr Möglichkeiten und die Portale wie Spotify oder Apple Podcasts, die freuen sich zwar, wenn du deine Podcasts hochlädst, aber du hast im Endeffekt nichts davon. Die freuen sich über zusätzliche Hörer, über deine Reichweite, aber du schaust mit dem Ofenrohr ins Gebirge. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, wenn ihr uns unterstützen wollt, abonniert die Championship Rounds auf YouTube, lasst noch besser Likes und Kommentare da. Diskutiert mit uns, teilt uns mit, was euch interessiert, stellt eure Fragen, habt eine gute Zeit. Das wollte ich unbedingt zu Beginn loswerden. Also abonnieren, liken, kommentieren, wichtig, wichtig, wichtig. Wie es mit dem Podcast als Audiospur weitergeht, weiß ich nicht. Das ist für mich auch nicht so wichtig. Für mich zählt dieses Projekt, da stecken Flo und ich sehr viel Energie rein. Flo noch mehr als ich, weil der die Videos schneidet und bearbeitet.
Ja, wir hatten letztens auch einen Kommentar, wo jemand gedankt hat für unsere Arbeit, meinte so, auch wenn ihr vermutlich nicht allzu nennenswertes Geld verdient. Und ich dachte mir so, hä, welches Geld? Ja, für Podcasts kriegt man wirklich gar nichts. Was krass ist irgendwie. Also es sind ja Stunden von Content. Aber gut, kann natürlich auch, einen Podcast zu veröffentlichen, ist leichter, als man denkt oder vielleicht denken könnte. Geht natürlich auch schnell, auch bei Spotify und iTunes und so, aber klar, wir wollen YouTube zum Weiterbringen, irgendwie zum Wachsen bringen. Ihr seht hier natürlich auch eine Mimik. Wir machen immer Scherze, wie kacke wir aussehen. Aber selbst wenn wir nicht die hübschesten Kerle sind, eine Mimik zum Gespräch ist ja trotzdem auch ein bisschen Mehrwert. Da wird auf jeden Fall der Bizeps geflext. Das hat man auch beim Podcast verpasst. Also folglich kommt hierher. Und wir wollen auf jeden Fall auch Content liefern, der exklusiv auf YouTube erscheint. Ich will keine Versprechen irgendwie hier lostreten, die ich am Ende des Tages nicht halten kann, aber ich habe auch noch ein paar Visionen, sage ich mal, also so ein paar Ideen, wie man diesen Kanal auf jeden Fall auch noch, wie man den Content dieses Kanals auf jeden Fall noch erweitern kann. Also bleibt dran, schließt euch dem Movement an.
Auf jeden Fall, join the Movement. Und das Movement besteht ja mittlerweile aus fast 500 Abonnenten und deswegen habe ich mir heute so als Ziel gesetzt, ein paar Shoutouts loszuwerden. Und zum Beispiel gab es ja unter dem letzten Video hier 43 Kommentare. Ich grüße da mal den Dominik Leutgab, den Chan Safak, den Major, der Coach Schober hat wieder kommentiert, also der Trainer von
von Cage Wolves, von Lukas Maxa.
Von Lukas Maxa, Entschuldigung, Brainfart. Wir grüßen Brain, wir grüßen Gamebred, wir grüßen Murat. Gab es wirklich sehr, sehr viele.
Wir grüßen Wert, der konstant unter jedes Video einen Daumen hoch einfach nur kommentiert. Aber genau da ist es ein Kommentar und der bringt uns weiter. So schnell kann es gehen, wirklich, das ist eine Sache. YouTube-Algorithmen werden befeuert durch Kommentare.
Gleiches gilt für Dirty D, der immer kommentiert, stimmt, genau, und bewertet. Benjamin Hamsun lobt unsere Selbstreflexion. Mac Morph hat auch ein Airbike und kotzt da brutal ab.
Auch sehr beständig in den Kommentaren.
Also wie Herr Brummer zum Beispiel, den ich auf Twitter auch immer lese, @SebastianHackel, auch bei Instagram übrigens. Mac Morph ist immer hyped. Typhoon, also ein Rapper aus München, der tatsächlich mittlerweile ganz respektabel Musik produziert. Grüße an den Typhoon. Thomas Ludwig, Manuel Rüdiger hat nur Liebe für uns. Wertz hast du gesagt. Philipp Schmidt, Danielson 015011 ist auch so einer, der immer ein Herzchen reinhaut. Wenn es nur ein Herzchen ist, aber das Herzchen ist immer da. Und vor allem grüße ich die Katze und die Hühner von Admiral Kaplan. Fand ich sehr, sehr spannend,
den Kommentar. Auch auf jeden Fall die Kombination. Auf die Frage, bist du Hunde oder Katzenmensch, zu sagen, ich habe Hühner, fand ich eine nice Antwort auf jeden Fall.
Alessandro hat sich auf Ian Gary gefreut. Vielleicht sprechen wir heute oder morgen noch über den. Rico wartet auf jede Ausgabe. Also ja, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Falls es so ist, werdet ihr nächstes Mal erwähnt. Falls ich euch vergessen habe, schreibt einfach unter dieses Video einen Kommentar. Sebastian, ich will einen Shoutout, dann kriegt ihr einen Shoutout. Kein Problem. Was ich damit sagen will, Wertschätzung. Wir lesen das, was ihr schreibt. Das ist uns wichtig und wir freuen uns auch sehr drüber. Und nächste Woche, da sind Flo und ich im Urlaub, das ist auch so ein Tagesordnungspunkt, den ich unbedingt loswerden will. Wir werden aber trotzdem mindestens eine Ausgabe hochladen. Also wir haben eine vorproduzierte Ausgabe in der Pipeline. Mindestens eine gibt es nächste Woche. Vielleicht, wenn das Internet du bist in Slowenien, glaube ich, ne?
Genau.
Ich bin in Italien, wenn das Internet so will, vielleicht kann man sich irgendwie zusammenschließen. Vielleicht bin ich schon wieder da und du bist noch weg. Wer weiß, was da passiert, aber ihr bekommt eine Dosis Championship Rounds auf jeden Fall nächste Woche. Versprochen ist versprochen, wird auch nicht gebrochen. Nur damit ihr euch nicht wundert, es werden nicht drei oder vier wie in den vergangenen Wochen. Diesen kranken Output, der übrigens auch gelobt wurde in den Kommentaren, wird man wahrscheinlich nicht 52 Wochen im Jahr halten können. Aber wir werden in den nächsten Episoden schön langsam eure Wünsche aufarbeiten. Das ist auch was ich noch ansprechen will. Demnächst möchte ich gerne, Flo, kannst du mir gerne deine Meinung dazu sagen, so eine Ausgabe zum Thema Weight Cutting machen. Das ist echt ein Thema, das mir auf dem Herzen liegt, das oft gewünscht wurde, das oft angesprochen wurde. Schreibt es auch gerne in die Kommentare, ob euch das Thema Weight Cutting interessiert oder ob es was anderes gibt, was ihr lieber hören möchtet. Solche Sonderthemen-Ausgaben, ich glaube, die werden wir demnächst öfter bringen.
Liebend gerne, mich interessiert das Thema. Ich habe natürlich jetzt schon eine Meinung, schon ein paar Dinge zu sagen, aber ich werde auf jeden Fall auch mich mit Herz, mit Vorfreude da nochmal weiter einlesen. Und meinerseits, ich soll nicht das Hindernis sein. Meinerseits sehr gerne.
Cool, da freue ich mich unglaublich drauf. Ich glaube, das sind wichtige Sachen. Auch Judging ist so ein Thema, da werden wir heute noch drüber sprechen. Ja, dann lass uns doch zur Hauptspeise kommen. Ne? UFC 273 fand am vergangenen Wochenende statt in der Vistar Veterans Memorial Arena in Jacksonville, Florida. Da war ich selbst schon da. Florida ist ein eigenartiger Staat. Mhm. Sehr, sehr, ja, die Menschen da ticken halt ein bisschen anders. Ne? Es ist, Florida ist eine eigene Welt. Da muss man mal da gewesen sein. Also so einen Helm aufsetzen zum Motorradfahren ist da halt nicht so. Ne? Und da macht man halt Party und es ist ein eigener Schlag Mensch. Es gibt sehr viele verrückte Menschen in Florida.
Ich mochte die Crowd nicht so. So von dem, was man über den Fernseher mitbekommen hat. Aber ja, ja, will jetzt auch nicht sagen, deswegen finde ich den ganzen Staat irgendwie doof. So war das gar nicht gemeint. Aber die paar Leute, die live zum UFC gucken gegangen sind, haben zumindest zumindest ein großer Teil von denen komisch viel geboot, fand ich. Aber egal. Darum soll es vielleicht nicht gehen. Lass uns über die Leute sprechen, die in den Oktagon gegangen sind, wegen denen diese Leute gekommen sind. Denn die haben wirklich geliefert. Das war ein krasses Event, wenn du mich fragst.
Ja, zwei Titelkämpfe. Ich meine, das ist ja allein schon mal heftig. Jede Menge Hype, vor allem um Khamzat Chimaev zum Beispiel. Let's go, würde ich sagen. Tauchen wir doch mal mitten rein. Ich weiß nicht, wollen wir anfangen mit dem Main Event? Dann würde ich gleich mal so eine Respektsbekundung loswerden wollen für den Korean Zombie, der da klar verliert, der gestoppt wird in Runde 4. Aber man muss trotzdem sagen, wenn der reinkommt, da steht die Halle. Also was für ein Fighter. Wir haben die Geschichten erzählt. Er fiel jahrelang aus, weil er in Südkorea seinen Wehrdienst leisten musste, der ja da verpflichtend ist. Da kommt man irgendwie nicht raus aus der Nummer. Und das in der Blütezeit seines Schaffens, in den besten Jahren seiner Karriere, musste Verletzungen überstehen, Schulter war zerschossen, herbe Rückschläge wie dieser Last-Second-K.O., du hast angesprochen, gegen Yair Rodriguez. Aber der Kerl ist trotzdem, da bleibe ich bei, ein echtes MMA-Juwel. Und ich kann einfach nichts Negatives über ihn sagen. Der Kampf, ihr habt die Preview vielleicht gehört, der lief genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Die Differenz an Qualität und Fähigkeiten und vor allem Fight-IQ war einfach zu groß für ihn. Das ist zu eindimensional. Da ist ein Alexander Volkanovski einfach eine andere Nummer. Aber den Kampfgeist, die Einstellung, den Sportsgeist, die Art und Weise, wie sich ein Korean Zombie verhält, die muss ich einfach loben. Es tut mir leid.
Du, volles Verständnis. Also dieser Militärdienst kann wohl in absoluten Ausnahmefällen ein bisschen verkürzt werden. Hat man bei dem Fußballer Heung-Min Son mitbekommen. Aber gut, das, also ich weiß nicht, warum man erst super millionenschwerer Fußballer sein muss. Also der schießt halt irgendwie die Premier League kaputt, was halt die Fußballliga ist, in der am meisten Geld fließt. Bei so jemandem, der muss auch dahin, wird halt zumindest gesagt, es müssen keine 2 Jahre sein, aber MMA-Profi zu sein, in der UFC zu kämpfen seit mehreren Jahren und kurz vorher noch in einem Titelkampf gestanden zu haben, das scheint da echt nicht auszureichen. Also es sind wohl wirklich die absoluten Ausnahmen. Ja, Sportgeist definitiv, den kann man ihm auf keinen Fall absprechen, dass die Crowd ihn liebt, hast du jetzt betont. Ich hatte das Gefühl in der ganzen Woche, dass er so ein bisschen nervöse Energie irgendwie hatte, wenn ich mir so den Stare-Down vor allem beim Ceremonial Weigh-In sehen, da wackelt er so.
Der legt gleich los, ne?
Ja, aber war für mich irgendwie, wirkte für mich ein bisschen nervös, keine, also hatte ich schon auch das Gefühl, dass er wusste, auf was für ein Monster er sich da einstellen muss. Volkanovski ist halt wirklich ein Ausnahmetalent, wie du gesagt hast. Oder was heißt Talent? Vor allem ein sehr, sehr harter Arbeiter, ein sehr runder MMA-Kämpfer, auch was der in der Ecke hat. Eugene Berman, sein Head Coach, wie heißt der nochmal?
Joe Lopez, genau, da steht dann Craig Jones. Also, halt, Alter, können wir bitte mal drüber sprechen, was da in dieser Ecke steht?
Ja, das ist
an Wissen über Striking, über Grappling, über Leglocks, über Gesamt-MMA, über Kickboxen, das ist ja krank, voll, was da an Input zur Verfügung steht für einen ohnehin Weltklasse-Kämpfer, habe ich auch. Das war das Erste, was ich mir notiert habe. Ecke von Alexander Volkanovski.
Ja, und die ist ja immer da. Also Eugene Berman glaube ich nicht immer, aber Craig Jones ist da eigentlich beständiger Teil dieser Ecke. Und das ist halt eine Ansage. Ne? Ja, der Kampf, also mich hat er jetzt auch nicht überrascht. Ich hätte mir schon hier und da so ein paar mehr Szenen vom Zombie irgendwie erwartet. Aber dass es alles in allem recht einseitig sein wird, habe ich schon auch so vermutet. Ich fand das Stoppage von Herb Dean, die Stoppage super, das würde ich nochmal lobend erwähnen. Also klar, es wurde auch schon drüber gesprochen, ob man ihn überhaupt in die Vierte lassen sollte. Ich mir auch denke, ja, keine Ahnung, er ist halt nur angeklingelt worden und war immer danach wieder motorisch da, wie er halt, wie sein Name, er macht seinem Namen alle Ehre und wie sein Name vermuten lässt, war halt so ein Zombie, wird halt, knickt mal so ein bisschen ein, fährt dann wieder hoch und ist gefühlt schon echt wieder da. Aber ich fand wirklich auch, es wurde Zeit. Und auch das war ja, also der Moment der Stoppage war ja eigentlich keine, wo man klar denkt, okay, da ist nicht mehr intelligente Verteidigung da. Aber es war halt wirklich ein immer wiederkehrende Szene, dass dieser Mann wirklich harte Treffer nimmt. Und das Herb Dean dann wirklich einfach in der Sequenz, wo der Zombie eigentlich noch steht, einfach sagt, komm, ich habe genug gesehen, fand ich super. Habe auch dazu schon wieder Kritik gelesen, wo ich mir wirklich wieder denke, was sind das für Zuschauer teilweise, die halt einfach nur irgendwie Schaden sehen wollen und bitte blutet jemand nochmal ganz stark und ich will auf jeden Fall sehen, dass er schläft. Also der hat ja noch geradeaus gucken können. Das fand ich wirklich, also wir haben ihn häufig kritisiert. Ich habe ihn auch regelmäßig schon Schutz genommen, weil es halt auch der Ref ist. Also klar, man hat viele, viele Fehler von ihm im Kopf, aber es ist auch einfach der Ref, der am aktivsten ist. Herb Dean judged am aller, oder reft, ist das ein Verb? Nein, macht sein Referee-Dasein in den allermeisten UFC-Kämpfen. Klar, dann ist halt auch die Anfälligkeit für Fehler, also die Wahrscheinlichkeit für Fehler gleichermaßen am höchsten. Und wenn man diese Fehler dann auch betont, muss man gleichermaßen immer wieder sagen, was gute Stoppages waren. Das war ja auch ein Vorhaben von uns beiden. Und in dem Fall war ich sehr zufrieden damit. Das noch so ein Kommentar, den ich auf jeden Fall nicht vergessen will. Dementsprechend schiebe ich ihn hier schon ein. Kampfverlauf muss man vermutlich gar nicht mehr so sehr beleuchten. Ne? Volk trifft halt wirklich einfach regelmäßiger, härter, klarer ans Kinn. Und für mich ist halt dieses Octagon-Interview ein recht entscheidendes. Also ich fand die Szene nochmal ganz krass, die würde ich vielleicht betonen, wie die vierte beginnt. Da fragt Volkanovski ihn ja auch, der natürlich auch gesehen hat, dass der Doktor da war, sicher, dass du hier weitermachen willst. Und du hast dann so das Gefühl, als er so mir nickt, okay, fuck, ne, gut, ist wohl mein Job und geht. Ich hatte das Gefühl, er hat selbst keinen Bock mehr, dem fest ins Gesicht zu boxen. Da merkt man, was ein guter Typ auch einfach, was ein guter Mensch Volkanovski ist, auch wenn er da jemanden krankenhausreif prügelt im Octagon. Und ja, hat ja auch sogar selbst noch gesagt, er fühlte sich so ein bisschen schlecht, ihn noch weiterhin zu boxen. Das hat er auch im Octagon-Interview gesagt. Aber auf das, worauf ich hinaus will, ist halt das Interview vom Zombie. Der Dolmetscher sagt, dass Zombie gesagt hätte, nach jeder Niederlage denkt er über Retirement nach. Sieht auch sehr niedergeschlagen einfach aus, weint dann ja auch nach dem Interview. Und ich habe jetzt noch mitbekommen, dass mehrere koreanisch sprechende Fans getweetet haben, dass ein entscheidender Teil seiner Aussage nicht von diesem Dolmetscher übersetzt wurde. Und er hat wohl gesagt, dass er ganz klar weiß, nie mehr UFC-Champion zu werden. Darauf aufbauend, absolut realistisch, definitiv, aber das so klar auszusprechen, ist ja trotzdem eine harte Erkenntnis irgendwo. Und darauf aufbauend hat er dann gesagt, er muss auf jeden Fall intensiv darüber nachdenken, für was er denn dann anstelle dessen in Zukunft kämpfen sollte. Und dann kam eben die Aussage, ey, kann schon sein, dass ich auch einfach aufhöre. Erschütternd irgendwo, aber wie gesagt, das wurde nicht übersetzt und dementsprechend wollte ich es hier nachreichen.
Das ist die Erkenntnis, die ich mir bei vielen wünschen würde. Ich meine, der Mann ist 35 und wenn man sieht, er unterliegt hier dem Champion, klar. Er hat Yair Rodriguez zwar eine gute Schlacht geboten, da wurde aber ausgenockt. Stell ihn gegen Max Holloway. Es ist nicht davon auszugehen, dass du mit 35 Champion wirst. Du bist zu langsam, zu eindimensional und dein Striking ist mindestens eine Klasse schlechter als bei den Letztgenannten. Bei allen Letztgenannten. Und das ist einfach eine erfrischende, realitätsnahe Einschätzung von einem Kämpfer. Viele machen weiter und machen weiter und machen weiter und wissen gar nicht, wieso sie eigentlich weitermachen, denn die könnten auch in anderen Bereichen des Lebens erfolgreich sein. Gut, ich verstehe, dass man das liebt und dass das etwas ist, an dem man hängt, das lasse ich ja auch gelten, aber das ist schon mal eine gute Entscheidungsgrundlage, wenn man zu Rate zieht, okay, was gibt es in diesem Sport für mich noch zu holen? Was verbessert das an meinem Vermächtnis? Ich keine Ahnung, nenne es, wie du willst, an meiner Legacy, aber was kann es mir nehmen? Mir, meiner Familie, meiner Gesundheit? Das ist, finde ich, eine ganz gute Denke, die er da an den Tag legt. Und natürlich tut das weh. Natürlich weinst du in dem Moment, wenn du 20 Jahre nur das machst und darauf hinarbeitest und immer gedacht hast, das schaffe ich. Aber es ist nicht schlimm, das nicht zu schaffen. Es nicht zu probieren wäre schlimm, aber das nicht zu schaffen ist nicht schlimm. Finde ich eine ganz, ganz tolle Aussage, finde ich eine ganz, ganz tolle Einschätzung und erfrischend anders. Also klar brauchst du auch als Kämpfer diese Einstellung, der Selbstüberschätzung, dieses Gespielte, ich hau alle weg und diese Überzeugung, diese auch überzogene Überzeugung und dieses überzogene Selbstwertgefühl und diese innere Motivation. Aber an einem Punkt auch mal zu sagen, hey, ich glaube, das wird nichts mehr, wenn man 35 ist, in so einer Gewichtsklasse, in so einer schnellen Gewichtsklasse, daran finde ich nichts Verkehrtes.
Nee, ich auch nicht. Also es ist halt eine Frage, die, glaube ich, niemand irgendwie allgemeingültig beantworten kann, ob denn immer der Anspruch sein muss, auf jeden Fall auch Champ zu werden. Ich verstehe halt, wenn das die Sache ist, die dich von Anfang an antreibt, dass dann so eine Erkenntnis auch wirklich gleichzusetzen ist mit, dann hat es ja gar keinen Sinn zu kämpfen.
Ja. Aber an dem Punkt des Lebens, mit 35, du bist auf Nummer 4, was soll noch, okay, wenn du super Spaß dran hast, mach's weiter, kein Problem für mich, aber was willst du noch verbessern und was kann sich aber verschlechtern? Ich glaube, der hat 2 oder sogar 3 Kinder.
Okay.
Das macht was mit dir. Ich habe selbst 2 Kinder und früher, als ich mit meiner Wrestling-Karriere damals angefangen habe, ich habe Suicide Dives durchs Seil gesprungen, ich habe gar nicht überlegt, wo ich aufklatschen könnte. Wenn du mal Kinder hast, denkst du ganz anders. Du denkst über Konsequenzen nach, du willst mit denen spielen können, du willst körperlich für die da sein können, du willst nicht mit dem gebrochenen Bein auf der Couch liegen oder so. Ich glaube, da kommt man in eine andere Denke rein und das ist auch gut so. Der Korean Zombie hat über 10 Jahre lang, ich kann mich an die WEC-Zeit erinnern, ich habe damals schon die Kämpfe geschaut mit dem, der hat so viele Schlachten geboten, so viel Entertainment geliefert, so krass eingesteckt. Ich meine, verdammt nochmal, warum heißt jemand Korean Zombie? Weil er gerade auf dich zurennt und mit ausgestreckten Armen dir hinterherläuft und du denkst, was zur Hölle passiert hier? Wieso fällt der Kerl nicht um? Und da kann man ein bisschen ableiten, was der eingesteckt hat in den letzten 10, 20 Kämpfen auf Weltklasse-Niveau. Ey, absolut legitim, irgendwann mal zu reflektieren und zu sagen, hey, mein Gehirn hat wirklich Schaden genommen, mein Körper hat Schaden genommen, ich habe hier alles gelassen, was ich zu geben hatte. Ich überlege, ob es das nicht vielleicht gewesen sein könnte. Er hat ja nicht gesagt, dass es das gewesen ist. Er spekuliert halt mal in diese Richtung.
Ja, was ich halt schade finde, ich hätte halt, glaube ich, eine viel entschlossenere Meinung in die Richtung, hey, bleib doch dabei, du musst doch nicht unbedingt Champion werden, es kann doch auch einfach eine coole Karriere sein, ohne irgendwann diesen Gürtel zu halten. Wenn die UFC irgendwie wertschätzender mit ihren Legenden umgehen würde, so jemand wird dann halt irgendeinem, was weiß ich, Movsa Evloev zum Fraß vorgeworfen, damit der nochmal an seinem großen Namen irgendwie ein bisschen Hype generieren kann. Geh zu One oder so. Die lieben dich. Du kriegst riesige Respektbekundungen von der ganzen Szene. Die nehmen dir Videos auf, die spielen Trailer für dich ein, was für ein geiler Typ du bist. Und du wirst halt als Legende irgendwie behandelt. Das wäre, glaube ich, so eine Sache, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass so jemand dann auch irgendwie Wertschätzung erfährt. Also der Weg aus Korea ist viel weniger weit als nach Singapur. Ich weiß nicht, ob das wirklich ist, was der sucht. Klar, es ist schon eine kleinere Bühne, aber da wirst du halt behandelt als der Kämpfer, der du bist. Würde ich ja, wirklich so hart sagen und das wirst du bei der UFC nicht zwangsläufig.
Nee, in der UFC bist du ein Hai unter Haien und ein größerer Hai frisst dich oder ein jüngerer Hai in dem Fall. Ne? Also ja, er hat nichts anderes verdient. Der Typ ist eine absolute Legende. Einfach ultra krass auch von der Einstellung. Nichts als Liebe für den Mann auch. Soll machen, was er für richtig hält. Ich glaube, er hat uns als Zuschauern, ich spreche nicht als Kommentator, ich spreche hier als Fan, so viel gegeben, dass er absolut selbst entscheiden soll, ob er es noch drauf hat, ob er es noch drauf haben will, ob er das noch in sich findet. Alles gut. Ich kann mit jeder Entscheidung leben, wenn er sagt, ich liebe das, es ist mein Ding, es ist alles für mich. Ey, mach weiter, wenn es dich glücklich macht. Das Leben ist zu kurz, um, keine Ahnung, halb glücklich zu sein. Wär glücklich. Das ist das Einzige, was ich dem wünsche.
Auf jeden Fall. Eine Entscheidung des anderen, der da im Ring stand, nämlich Alex Volkanovski, zu der ich auf jeden Fall eine Meinung von dir haben will, zumindest vorhaben, hat er danach auch auf der PK geäußert. Also er hat in Interviews schon, ich habe letzte Woche erzählt, dass er in einem Interview irgendwie über sein Mindset und die Änderungen, sportpsychologische Aspekte gesprochen hat. In dem Interview hat er auch schon gesagt, ey, Conor McGregor, ich habe auch Bock auf den, notfalls im Welterweight. Wo ich mir dachte, gut, jeder will halt Conor kämpfen. Aber da hat er schon drüber gesprochen, dass er theoretisch auch offen wäre, Divisionen zu wechseln. Jetzt sagt er auf der PK, dass er über einen Wechsel ins Lightweight nachdenkt, je nachdem, wie sich UFC 274 entwickelt. Was ich ja so ein bisschen besorgniserregend, würde ich vielleicht so hart sagen, finde, ist halt die eigentlich sehr verständliche Vorhaben. Er ist halt der Champ, zu sagen, gut, ich würde die Division Federgewicht nur verlassen bis zur Zeit, wo sich ein ganz klarer Number One Contender abzeichnet. Ich denke, okay, Holloway, ist er das nicht? Aber gut, verstehe vielleicht auch, wenn man den zweimal geschlagen hat, dass man da nicht die größte Motivation hat. Egal, wie man das jetzt findet, da steckt halt drinne, ich bleibe gewichttechnisch irgendwo noch so in der körperlichen Verfassung, dass ich auch Federgewicht weiterhin machen kann. Und boah, wenn wir dann zur Frage kommen, wie viele Chancen hat denn so ein Ausnahmesportler wie Volkanovski im Lightweight, wird es halt für mich ganz klar, zumindest mal abhängig, gegen wen er dann kämpft. Also wenn er halt gegen so einen Poirier, gegen so einen Chandler, die selbst ins Welterweight cutten müssten, kämpfen soll, da sehe ich schwarz. Aber jetzt mal ganz generell, wie findest du die Entscheidung oder wie fändest du das Vorhaben, Lightweight zu kämpfen? als jemand, der früher 200 Pfund gewogen hat, ne?
Über 240 Pfund gewogen, der Kerl. Krank. Also der hat ausgesehen, breiter als lang, wie so ein Hydrant. Hm. Kurze Arme und brrt, einfach so ein Block. Ich kann beides verstehen, du bringst absolut valide Punkte. Lightweight ist vielleicht wahrscheinlich die krasseste Division in der UFC von der Qualität, von dem, was da an Körperlichkeit rumrennt, als unfassbar, ey. Aber das Federgewicht auf der anderen Seite genauso. Ich meine, er hat Holloway zweimal besiegt, ob es jetzt knapp war oder nicht. Ob man jetzt der Meinung ist, das war gerecht so oder nicht, das ist ja wurscht. Am Ende bleibt halt stehen in den UFC-Annalen, in den UFC-Geschichtsbüchern, Max Holloway hat er zweimal besiegt. Er hat Brian Ortega klar besiegt. Er hat den Korean Zombie besiegt. Und was danach kommt, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt hinter der Denke, wenn man danach sieht, Calvin Kattar, Arnold Allen, Josh Emmett, Giga Chikadze, Bryce Mitchell, okay, der wahrscheinlich vom Name Power, vom Namenswert wahrscheinlich noch am lukrativsten, aber auch nicht so. Da ist kein Geld verdient. Hm. Da werden keine Pay-Per-Views verkauft mit solchen Matchups. Und du bist halt Main Event, vielleicht Co-Main Event als Federgewichtschampion. Und ist nicht davon auszugehen, dass viele Leute, die nicht jeden Pay-Per-View schauen oder solche Cracks sind wie wir oder unsere Zuschauer, dieses Geschehen dann verfolgen werden in Regelmäßigkeit. Also ich glaube, die Denke ist da wirklich auch bei einem Familienvater, jetzt in dieser Phase der Karriere fette Kohle zu verdienen. Und ja, die Erfahrung lehrt uns einfach, ob das jetzt cool ist oder nicht so cool ist, dass diese Superfights und diese gewichtsklassenübergreifenden Champ-gegen-Champ-Duelle vielleicht dann sogar ja schon fette Kohle verdienen. Deswegen, deine Punkte sind absolut valide. Ich fühle die auch. Vom Sportlichen sage ich, bleib im Federgewicht, zementier dir da dein Denkmal. Aber ich verstehe absolut das Bestreben, auch ins Leichtgewicht gehen zu wollen. Und mei, muss man jetzt auch nicht gut finden, aber gegen Conor McGregor zu kämpfen, da verdienst du halt einfach ein paar Stellen mehr als gegen den Korean Zombie hier zum Beispiel.
Dass der dem das Bein kaputt tritt, kann ich mir noch gut vorstellen.
Ja, ja. Das war ja auch schon mal kaputt, das Bein. Ne? Also ich hoffe, das passiert nicht wieder. Das fand ich ganz, ganz gruselig übrigens. So Beinbrüche kann ich gar nicht ab. Aber
ich finde die Folge
es wäre faszinierend, ihn zu sehen gegen so einen langen Typen wie Oliveira, der auch ein krasses Ground Game hat.
Voll.
Gaethje oder Poirier, die nochmal so ein bisschen mehr Wumms haben vom Gefühl, vielleicht aber nicht so technisch sind. Da gibt es gute Matchups.
Ich glaube, Poirier macht den so kaputt.
Ich weiß nicht, wie sehr Poirier es noch will.
Auch ja, aber Poirier, der läuft halt auf 190 Pfund rum.
Aber das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Nicht, was ich bei Volkanovski merke, Volkanovskis größte und stärkste Einstellung ist sein Mindset. Wie hungrig der ist. Der ist unfassbar hungrig. Und bei Poirier ist es so, er ist jetzt zweimal in Titelkämpfen gescheitert. Poirier sagt, ich will eigentlich nicht mehr weg von meiner Familie und so. Der will schon diese Money Fights. Es hat einen Grund gegeben, dass er sich für den dritten McGregor-Kampf entschieden hat und nicht direkt für den Titelkampf. Ich weiß nicht, ob man gewisse Dinge nicht mit Einstellung und mit Hunger und mit Arbeitsmoral ausgleichen kann. Und das soll auf keinen Fall heißen, dass diese letztgenannten Eigenschaften einen Dustin Poirier nicht hätte. Aber irgendwie juckt mich das schon ein bisschen, das herauszufinden. Ich weiß nicht, man glaubt immer, Volkanovski ist ziemlich klein, stimmt auch, aber der hat eine relativ gute Reichweite. Also ich glaube, dass er so Größen und Kraft vor allem mäßig gar nicht so unterlegen wäre im Leichtgewicht. Irgendwie klingt es spannend. Je länger ich darüber spreche, desto spannender finde ich es.
Also es gibt auf jeden Fall Matchups, auf jeden Fall, auf die ich auch sehr heiß wäre. Poirier ist so eins. Also diese richtig stämmigen, eigentlich Welterweights, auf die habe ich irgendwie nicht so Bock. Gegen Oliveira super gern. Wirklich super gern. Ich glaube auch zugegeben, der besiegt ihn, aber da wäre ich heiß drauf.
Gaethje. Only one way to find out.
Schlägt halt auch wie ein Truck zu. Ja, ey, dass man das anpeilt, du hast es vor allem vor dem wichtigsten Aspekt Geld begründet, vollkommen verständlich.
Du stehst da am Samstagabend nicht umsonst in der Badehose und guckst in dem grimmigen Typen ins Gesicht. Du lebst davon, ne? Und irgendwann will man seiner Familie auch mal sagen, ja, wir haben ausgesorgt, wir machen einen größeren Pool, wir kaufen ein zweites oder ein drittes Auto. Jetzt mal überspitzt gesagt. Ja, ja, ich glaube auch powermäßig, ich bin mir gar nicht so sicher. Also Thunder from Down Under hat Alexander Volkanovski schon auch. Das Ding ist halt auch bei ihm, es kann im Federgewicht jetzt eigentlich nur abwärts gehen. Du hast in meinen Augen den besten Max Holloway auf dem Papier wenigstens zweimal besiegt. ein drittes Mal, wer weiß, vielleicht hast du nicht so viel Glück auf den Punktzetteln, vielleicht landet Volkanovski einen guten Schlag, vielleicht landet aber auch Max Holloway einen guten Schlag. Unterm Strich steht jetzt mal 21 Siege in Folge für den Mann. Also 11 Siege in Folge in der UFC, ist immer noch ungeschlagen. Er hat auch alles gezeigt, irgendwie, was ich in der Vorschau erwartet habe von ihm. Also Mindset und Toughness habe ich angesprochen. Diese unfassbare Intelligenz, diesen Mega-Fight-IQ, diese Vielseitigkeit, diese Weltklasse, wenn es darum geht, den Gegnern so gewisse Muster vorzugaukeln, aber die dann ganz fix zu ändern und die zu überfordern, die Muster wieder zu durchbrechen, den Gegner einfach davor Aufgaben zu stellen, die er irgendwann nicht mehr lösen kann. Und er war der minus 720 Favorit und dieser Favoritenrolle ist er komplett gerecht geworden. Ich glaube, besser kannst du nicht kämpfen als Volkanovski in diesem Kampf.
Ja, und das ist ja auch nur eine Sache, der kannst du ja eigentlich nicht gerecht werden. Daran kannst du ja nur kaputt gehen, so eigentlich auf dem Papier klar stehen zu haben, du gewinnst ja auf jeden Fall, die Frage ist nur noch wie. Also ja. Das muss auch ein krasser Druck sein, so banal es klingt. Wenn jeder an dich glaubt, dann irgendwo auch diesen Erwartungen gerecht zu werden, das muss Last sein. Aber das schafft er auf jeden Fall. Sollte der im Lightweight noch wirklich was reißen, würde ich Argumente irgendwie finden, den in der Pound-for-Pound-Liste vielleicht auf die 1 zu setzen. Also du hast gesagt, im Federgewicht kann der nicht mehr beweisen. Wenn er dann auch im Lightweight aufräumen sollte, wow, dann hast du auf jeden Fall.
Und selbst wenn es im Leichtgewicht nicht klappt, wenn er nach dem ersten Kampf merkt, oh, das ist 10 Pfund zu viel, dann ist es wie bei Adesanya. Dann rechnet man ihm an, dass er es probiert hat und man zieht den Hut vor diesem Versuch. Aber ist Adesanya für dich weniger wert jetzt?
Ich wollte genau diesen Vergleich bringen. Das Gespräch habe ich mit vielen Leuten gehabt und nach diesem Blachowicz-Kampf gefragt, hattest du das Gefühl, seine Legacy ist dadurch angekratzt worden? Und ich habe ganz, ganz vehement gesagt, nein. Er hat es versucht, hat klar verloren, aber ist nicht irgendwie untergegangen. Du hast nicht Adesanya irgendwie in den Oktagon gestampft gesehen, blutiges Gesicht, halbes Jahr raus, weil Intensivstation. So war es nicht. Er ist reingegangen, wirkte leichter, hat den Kampf klar verloren, danach relativ unversehrt, glaube ich, einen Monat später wieder Sparring machen können und weiter ging's. Und dann im Mittelgewicht aufgeräumt. Folglich, wenn das ähnlich laufen sollte, selbst wenn er klar verliert und vielleicht wirklich ein blutiges Gesicht hat, ja, so what? Es war halt das Lightweight und nicht das Federgewicht.
So sieht's aus. Holloway gegen Poirier. Ist Holloway deswegen weniger wert, weil man gesehen hat, Poirier schlägt einfach viel härter? Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, ich respektiere die Kämpfer einfach, wenn die das sogar versuchen. Also da respektiere ich die tendenziell sogar noch mehr. Deswegen, ja, auch bei Adesanya, man muss ja sagen, der erste Kampf in dieser höheren Gewichtsklasse, in der er noch nie gekämpft hatte, war der Kampf gegen den Champion. Also du trittst da nicht gegen die Nummer 13 an und probierst das jetzt mal aus, sondern du hast den Titelträger vorm Visier. Und deswegen, hey, wenn er es versuchen will, der Mann ist 33. Ich meine, er ist auch hinterm Berg. Also jetzt ist eigentlich altersmäßig, leistungsmäßig, kann es eigentlich nur abwärts gehen. Der ist natürlich in der besten Form überhaupt und ein krasser Typ, auch physisch gesehen. Aber ich verstehe, dass der Heu machen will, wenn die Sonne scheint und dass er Dinge probieren will. Das zeichnet den Sportler auch aus, Ambitionen zu haben, sich Ziele zu setzen. Die hochzustecken, fühle ich absolut.
Heu machen will, wenn die Sonne scheint. Habe ich noch nie gehört.
So, hat meine Oma immer gesagt.
Okay, Grüße an Sebastians Oma.
Heu machen muss man, wenn die Sonne scheint.
Nice. Ja, lass uns zum Co-Main-Event übergehen, wenn du nicht noch weiteres zu Volkanovski, seinen Plänen im Lightweight oder seinem Pool und seinen Autos zu sagen hast. Zu einem Kampf, der auf jeden Fall den Pay-Per-View auch deutlich befeuert hat, der folglich auch dieses Vorhaben von Volkanovski eine Pay-Per-View-Anteile hatte, der Mann ja von diesem Event. Das Vorhaben, vielleicht ein zweites und drittes Auto zu haben, auch noch. Ja, das auch verfolgt
aufgewertet.
Hat. Genau, aufgewertet hat. Wir hatten das heiß ersehnte Rematch zwischen Aljamain Sterling und Piotr Jan, das gefühlt die allermeisten Leute immer noch nicht zufriedengestellt hat, oder?
Ja, das ist der Hass gegen Aljamain Sterling. Das ist für mich komplett unverständlich. Was mich freut, ist, dass es doch so eingetroffen ist und eingetreten ist, wie ich es mir vorgestellt hatte. Also es war mein persönlicher Main Event, das habe ich ja gesagt. Ich fand, dieser Kampf ist viel spannender, weil klar, Petr Yan war der Favorit bei den Wettanbietern, aber er war nicht so klar der Favorit und es war eine viel größere Möglichkeit gegeben, dass Sterling das Ding trotzdem holt. Die Vorgeschichte war auch interessanter. Sterling hat sich ja im März 2021 den Titel geholt, für alle, die es nicht wissen sollten, weil Petr Yan disqualifiziert wurde. Also ein Rückkampf auch, den man von der Storyline her mit Spannung erwartet hat. Ein Rückkampf, wie gesagt, bei dem die Favoritenrolle einfach nicht so krass deutlich war wie im Main Event. Also es hätte mich einfach übelst geflasht, wenn der Zombie da mit dem Titel heimgegangen wäre. Das hätte ich irgendwie gar nicht gepackt und verstehen können. Peter Jan ist als Interims-Champion in diesen Kampf gegangen. Aljamain Sterling war der Champion. Und ja, du sagst es, viele finden es nicht so gut, dass Aljamain Sterling immer noch der Champion ist.
Ja, vor allem halt auch irgendwie die Art, wie es jetzt passiert ist. Also wir können ja schon mal ganz eindeutig sagen, es gibt vier Runden, die man nur auf eine Art und Weise, oder zumindest nur in eine Richtung werten kann. Ja. Runde 2 und 3 ist klar Sterling, Runde 4 und 5 ist klar Jan. Und diese erste Runde entscheidet halt den Kampf. Und da entscheiden, glaube ich, viele Leute rein nach dem Herz. Aber selbst wenn man die Runde nur objektiv bewertet, es ist halt eine super knappe Runde. Und wir haben halt nicht irgendwie folglich einen ganz, ganz klaren Gewinner. Und wer halt irgendwie sagen wollte im Vorhinein, Sterling ist eine Flasche und Jan ist mein Held, der findet halt auf jeden Fall noch Argumente, das nach wie vor zu sagen. So vorsichtig kann man das formulieren. Und ich glaube, das ist es, worauf ich einleitend mit dieser Frage hinaus wollte. Wir haben halt niemanden irgendwie K.O. gehen sehen, ausgechoked sehen oder halt eine absolute dominierende Performance und danach hast du keine Zweifel gehabt, wer diesen Kampf gewonnen hat. Runde 1, also ja, die Sache, die Runde, die ist auf jeden Fall entscheidet. Und es war halt eine ereignisarme Runde. Sterling zirkelt halt um die Octagon-Wand, Jan durchgehend mit dem Druck in der Mitte, so wie Jan halt ist, bleibt halt durchgehend an dir. Sterling landet viele Kicks vor allem, Low-Kicks, aber auch Kicks zum Körper. Und Jan hat, ja, ich glaube, die signifikantesten Aktionen, aber super wenige Erfolge. Also das ist auch eine Sache, falls es Menschen gibt, die den Kampf mit der Fanbrille sehen, habe ich extrem auch zum Beispiel bei Reyes Jones in vielen Runden gesehen, wo Leute gesagt haben, hey, das war eine 50, 45 oder dergleichen. Es gibt halt oft auch Szenen, die eindrucksvoll aussehen, obwohl Schläge auf eine Deckung kommen. Da gab es ein, zwei Sequenzen von Jan, der hat halt öfter mal irgendwie eine Kombination auf die Schulter von Aljo, der sich da rausbewegt, getroffen oder so. Aber das darf man ja alles nicht berücksichtigen, auch wenn das Szenen sind, die erstmal Jan gut aussehen lassen. Jan trifft halt einen richtig saftigen Bodykick, den muss man ihm klar geben. Hat einmal so einen ganz guten Punch auf den Körper und für mich den signifikantesten Treffer der Runde. Er trifft spät eine gute Linke, nachdem er einen Takedown-Versuch von Sterling abwehrt. Das sind so die drei Aktionen, die ich wirklich nennenswert Jans Seite zusprechen würde. Und gleichermaßen haben wir halt einen Sterling, der ihm, wie gesagt, sehr, sehr oft vors Bein und regelmäßig gegen den Körper tritt.
Ja, vor allem zum Körper ist er schön gegangen, hat schön abgewechselt. War, lass es mich so sagen, ein sehr, sehr cleverer Gameplan von Sterling. Es war sehr darauf ausgelegt, den Punktrichtern, vor allem in Runde 2 und 3, da gibt es ja sowieso keine Diskussion, klar zu signalisieren, das läuft jetzt für mich. Auch in Runde 1 war das in meinen Augen so. Da hat es sich im Stand zugetragen, er hat keinen seiner zwei Takedown-Versuche bekommen. Aber man hat gesehen, der will einfach viel machen, der will viel treffen, zu den Beinen, zum Körper, wenn es geht zum Kopf. Und er hat mehr getroffen. Ich habe mir die Runde wirklich mehrfach auch angeschaut und habe dann mit den Fingern mitgezählt, so Treffer Sterling, Treffer Volkanov, Jan. Sterling trifft mehr, trifft den Jan öfter. Das ist mal Fakt. Du hast gesagt, da sind diese klaren Treffer von Jan. Im Endeffekt ist es trotzdem die alles entscheidende Runde und ich bin jetzt schon wieder so hin und her gerissen und würde es mir gerne ein drittes Mal anschauen. Ja, ich glaube, es wird halt einfach nicht besser, ne?
Ja, das ist halt das Ding. Also wir wissen beide, ne, weißt du, gleichermaßen einfach abzählen kann man die Sachen halt nicht. Man muss gucken, was ist signifikant. Ja. Aber wenn ich halt die signifikanten Szenen von Jan irgendwie an drei Fingern abzählen kann, eine davon ist halt auch, ups, ich wollte dir keinen Mittelfinger zeigen, die in der Mitte ist. Ein Punch zum Körper, wo ich mir dachte, ja, ich glaube, der hat ein bisschen wehgetan, aber das, ne, ist jedem Bodykick dann wieder gleichzusetzen. Er hat den saftigsten Bodykick und er hat halt wirklich diese eine sehr gute Linke. Die würde ich wirklich gleichsetzen mit 4, 5 Low-Kicks von Sterling. Aber er trifft halt wirklich deutlich mehr Sterling. Also hätte ich eigentlich auch die Runde, glaube ich, Sterling gegeben. Ich muss halt sagen, wirklich die Runde kann man beiden auslegen. Also wenn man wirklich sagt, ey, es geht nur um Signifikanz. Ja, das Bein hat bestimmt wehgetan, aber das hat sich noch nicht so aufsummiert. Das war die erste Runde irgendwie. Ich hatte nicht das Gefühl, Jan ist in seiner Mobilität irgendwie bereits beeinträchtigt oder so. Bodykick, der hat den härteren Bodykick gelandet und ne, Schaden zum Kopf ist irgendwie das für mich Signifikanteste, das sehe ich, das tut weh. Der hat Sterling, ja, dem wurden auch, ich habe es mir aufgerufen, irgendwie 6, 7 Treffer auch gegeben, aber ich erinnere mich an keinen wirklich nennenswerten. Er hat halt vielleicht mal irgendwie einen langen Jab irgendwie getroffen, aber Jan gibt ihm eine Bombe, sage ich mal plump. Könnte man irgendwie sagen, ist eine Runde für Jan, aber es war auch mein erstes Bauchgefühl irgendwie, weil du halt diesen druckmachenden Jan siehst und diesen wegzirkelnden Sterling, der irgendwie noch nicht so die richtigen Antworten findet, außer eben halt regelmäßig mal irgendwie zu kicken. Aber ich habe den Kampf ein zweites Mal gesehen und habe sie plötzlich Sterling gegeben. Also ich müsste vermutlich auch ein drittes Mal sehen. Unterm Strich können wir uns vermutlich einfach darauf einigen, es ist eine super knappe Runde. Ja. Und jeder da draußen, der irgendwie sagt, was ganz klar für X oder ganz klar für Y, weiß nicht, da sollte die Runde vielleicht auch ein zweites Mal und dann irgendwie nüchtern, vielleicht ohne Kommentar, wirklich mal konzentriert schauen und sich vor Augen führen, es geht halt nicht um Abzählen und es geht vor allem auch nicht um Aktionen, die du versuchst, ne? Schläge auf die Deckung, macht halt keinen Schaden, also ja, tut doch auch weh, wenn du da durchgerüttelt wirst, aber das ist eigentlich nichts, was du groß erwähnen solltest. Das Ding ist knapp, das Ding ist einfach knapp.
Ja, super knapp, ich habe die Zahlen auch zur Verfügung, das unterstreicht ein bisschen, was ich sage. Significant Strikes in Runde 1, Sterling 19, Jan 13. Total Strikes, Sterling 20, Jan 13. Und wenn es dann so knapp runtergeht wie hier, dann versuche ich immer auszublenden beim zweiten Schauen, wer macht den Druck und wer geht rückwärts und wer zirkelt raus. Ich versuche mich dann wirklich darauf zu konzentrieren, was passiert im Moment des Schlagabtauschs.
Das ist das Essentielle, und darauf sollte man schauen. Und
genau.
Das
genau.
Hat mich auch beim ersten Mal schauen voll verunsichert, weil ich sehe halt Jan vorwärts laufen und einer läuft irgendwie flieht gefühlt. Aber darum geht es nicht, auch an alle Leute da draußen vielleicht nochmal.
Genau.
Darum geht es nicht primär.
Der Punkt ist, ich hatte den Eindruck, vor allem wenn ich das mal wegrechne, so mental von meinem geistigen Auge, wer geht jetzt vorwärts und macht den Druck, wer schneidet ab, wer trifft wirklich? Und wenn es aufeinander zugeht, wer schlägt mehr? Und da ist auch eine interessante Statistik. Sterling hat in der ersten Runde 40 Treffer abgefeuert, 19 davon getroffen, das ist knapp unter 50%, das ist vollkommen in Ordnung. Jan hat nur 26 versucht. Gut, kann man jetzt auch seiner ökonomischen Art und Weise zu kämpfen zuschreiben. Der macht nicht viel verschwendete Bewegung. Hat von diesen 26 13 getroffen, also genau 50%. Das kann alles einen Judge beeinflussen. Sterling hat sehr viel gemacht im Schlagabtausch und hat dann auch noch zweimal zum Körper gepfeffert und ist wieder raus und wieder weggezirkelt und nach links und nach rechts und kurz zu den Beinen und wieder rein. Und Jan trifft dann wieder mal sauber. Aber er macht weniger und er hat für mich, sag mir gerne dein Gefühl, das ist jetzt so die subjektive Komponente, etwas emotional gekämpft. Ja, ich will jetzt nicht sagen wütend, aber das wirkte verkrampfter, als das sonst macht. Ich kann es nicht besser in Worte verpacken. Ich hoffe, du weißt, was ich meine.
Er hat viel mehr aufgeladen. Er schwingt viel motivierter, als dass er knackige, gerade Piotr Jan-Hände bringt. Ja, voll. Er will ihm halt den Kopf von den Schultern boxen.
Genau. Und Piotr Jan in Runde 1 ist doch: Ich habe den Jab vorne, ich kontrolliere die Distanz, ich schaue, was du machst, ich lade deine Daten runter. Aber wie er ihn verfolgt und wie er wild schlägt und auflädt, das war nicht typisch Piotr Jan.
Das Verfolgen finde ich voll. So ist Jan oft, in der ersten Runde vielleicht nicht, aber dass der wirklich dir keinen Raum zum Atmen gibt und vor dir steht, das ist typisch Piotr Jan. Aber wie er schlägt, bin ich komplett bei dir. Es war halt kein abwartender Kämpfer, der vielleicht auch wusste, ey, Punkte, Zettel, ne, können auch knapp werden, manchmal werden Kämpfe wie dieser jetzt eben auch 3-2 quasi gewertet. Jede Runde zählt. Aber ja, dieses Daten runterladen, vielleicht hatte er halt das Gefühl, ich hatte schon mal einen Kampf mit dem, was soll der sich das neu erfunden haben seit März 2021. Ich kenne den schon. Vielleicht ist es so ein emotionaler Faktor. Ich brauche hier keine Daten mehr. Die habe ich 4 Runden im letzten Kampf gesammelt. Aber ja.
Oder war er nur sauer? Hast du den Sterling vielleicht auch ein bisschen aufgrund der Sache mit dem Knie und dem ganzen Hin- und Her-Geplänkel? Du hast gesehen, Sterling kommt in den Cage, steckt die Faust aus beim Vorbeilaufen. Ja, keine Reaktion, nur böser Blick. Ich glaube, der hat den für seinen Geschmack und für das, was ihm gut tut, ein bisschen zu sehr gehasst.
Ja. Ja, bin ich bei dir. Dann haben wir halt Runde 2. Die, wie gesagt, ganz, ganz eindeutig ist, da werden wir uns nicht drüber streiten, wer die Runde holt. Sterling halt mit einem Takedown nach einer Minute, bringt ihn, ich glaube, mit so einer Hand ins Wanken und springt dann quasi auf ihn, landet ja direkt in der Full Mount, holt sich daraus den Rücken, verschließt es mit einem Body Triangle und ja, Jan muss halt wirklich phasenweise sehr, sehr hartes Ground and Pound auch hinnehmen, verteidigt aber in den entscheidenden Momenten auch die richtigen Hände, sollten die versuchen, Chokes anzubringen. Und ich habe direkt in meinen Notizen stehen, für mich 10-8. Also ich hatte ja beim ersten Mal schauen den Kampf, die erste Runde bei Jan. Ich glaube, mich hat dieses Wehrlauf vorwärts, Wehrlauf rückwärts sehr beeinflusst. Und auf meinem Punktezettel war der Kampf dann letztendlich ein Draw, weil ich diese Runde 10-8 gewertet habe. Und mit dem Bauchgefühl bin ich wirklich entschlossen. Habe mich auch voll gewundert. Ich habe mir so Online-Scorings und so angesehen, wie wenige Leute da eine 10-8 gewertet haben. Aber ich dachte wirklich Runde 2, für mich voll eindeutig.
Ich würde mir da auch mehr Mut wünschen von den Judges, weil wenn Runde 1 sind wir beide, sind wir uns einig, das ist eine 10-9-Runde. Wir wissen aber nicht ganz, für wen es eine 10-9-Runde ist. Was ist denn dann das? Was ist denn dann Runde 2? Ich meine, in Runde 2 trifft Sterling 4-mal so oft mit Wirkungstreffern als Jan. Er kontrolliert 4 Minuten in der Mount und in der Backmount. Er hat doppelt so viele Treffer insgesamt wie Jan. Er holt sich den Takedown, gut, das gehört dazu, wenn man Mount und Backmount hat, aber was ist denn dann Runde 2? Also da muss man doch auch als Judge in so einem Kampf, wo es so knapp sein sollte und auch so knapp ist, auch Unterscheidungen machen, finde ich. Und die Regeln, ich habe mir extra, ne, könnt ihr hier sehen, Unified Rules of Mixed Martial Arts nochmal rausgesucht und diese, habe mir das auch nochmal notiert. Ich lese es kurz vor. Judges shall always give a score of 10-8 when the judge has established that one fighter has dominated the action of the round, had duration of the domination and also impacted their opponent with either effective strikes or effective grappling. Yep. Also, das geht für mich ganz klar hervor. Ich meine, wenn du 4 von 5 Runden, wenn du 80% der Runde im Grappling klar dominierst. Und zur Regelerklärung, wenn du ein Jiu-Jitsu-Turnier kämpfst, ja, der Takedown gibt 2 Punkte, ja, das Guard-Passieren gibt 3 Punkte, aber Mount oder Backmount geben 4 Punkte. Backmount ist die dominanteste Position, die du im Grappling haben kannst. Der Gegner weiß nicht, wo es herkommt, der Gegner sieht dich nicht, der Körper ist nicht dafür gemacht, nach hinten zu kämpfen. Das ist die dominanteste Position, die hatte er minutenlang. Und die Schläge und die Positionskontrolle beziehungsweise der Ansatz und der Eingang zum Choke und zum Finish, das ist gleichzusetzen. So steht es auch in den Regeln. Und ich lese dir noch eine Zeile vor. Judges must consider giving the score of 10-8 when a fighter shows dominance in the round, even though no impactful scoring against the opponent was achieved. Also du musst ihn nicht impactful getroffen haben, um eine 10-8 zu gewinnen. Aus dem Regelwerk geht ganz klar hervor, 4 von 5 Minuten, doppelt so oft getroffen, 4-mal so viel Significant Strikes, kannst du absolut 10-8 geben, kann keiner was gegen sagen.
Ja, du weißt ja schon so ein bisschen, ich habe dich ja schon mal darauf vorbereitet, was ich dir jetzt erzählen werde, was mich heute Morgen nochmal erreicht hat und mich dann sehr verunsichert hat irgendwo. Ich habe einen Bericht gesehen von Sean Sheehan. Das ist ein ewiger Mitarbeiter von Sherdog, für die Leute, die das wirklich nicht kennen sollten, halt so die MMA-Anlaufstelle irgendwie, haben ein super berühmtes Forum auch, in dem sich irgendwie nur MMA-Geeks aufhalten, kannst halt jede Statistik von allen Kämpfern der Welt gefühlt nachschauen, ist halt so das etablierteste MMA-Medium eigentlich. Und der Typ hat sich im November 2021, weil es eine Regeländerung gab im Judging, mit Andy Foster unterhalten. Das ist wohl der Vorsitzende von der California State Athletic Commission. Es war seit 2017 so, wie du es gerade vorgelesen hast, dass die 3Ds, sagen viele Leute, Damage, gut, da steht jetzt Impact, aber mit 3Ds kann man sich das gut merken, Damage, Duration und Dominance, diese entscheidenden Faktoren sind, an denen du eine 10-8-Runde ja ausmachen sollst. Wenn da 2 Sachen ganz klar gegeben waren, du denkst, war ja wirklich, also diese 2 Sachen waren eindeutig, dann kannst du rück eine 10-8 geben. Wenn du sagst nur eine, boah, musst du mal ein bisschen drüber nachdenken, aber das sind so die 3
Duration,
Sachen.
Duration und Dominance komplett müssen wir uns hier nicht unterhalten, oder? Also
richtig.
4 von 5 Minuten und der kommt da aufs Verrecken nicht raus.
Richtig. Jetzt berichtet aber dieser Sean Sheehan, hat er gehört von diesem Vorsitzenden der California State Athletic Commission, dass seit Ende 2021 eine Änderung im Judging vorgenommen wurde und Hauptkriterium sei von nun an Damage. Wenn du sagst, Duration und Dominance sind da, aber Damage wurde nicht gemacht. Ist das eine 10-9? Ich habe das in einem Tweet gesehen, in dem er geschrieben hat, habt ihr in letzter Zeit bemerkt, dass deutlich weniger 10-8-Runden gegeben wurden? Hier seht ihr warum. Nehmt halt ein YouTube-Video auf, fasst ihr das 20 Minuten zusammen und das Ding hat so 160 Klicks. Großes Problem dabei irgendwie, dass erst Ende Juni oder Juli diesen Jahres die Association of Boxing Commissions tagt, die wiederum auch das Regelwerk für MMA verschriftlichen. Bedeutet, du hast da die aktuellen vorliegenden schriftlichen Regeln, komplett richtig. Verschriftlicht wurde diese Änderung im Judging aber noch nicht. Dennoch wird schon nach der gearbeitet. Laut Sean Sheehan, der wiederum es von dem Vorsitzenden von Andy Foster gehört hat. Ich muss vielleicht die Quellen hier richtig darstellen, aber jemand, der seit Ewigkeiten bei Sherdog arbeitet, ist halt MMA-Geek hoch 10 und Andy Foster ist, wie gesagt, Vorsitzender der California State Athletic Commission. Sind jetzt keine, glaub mir, Bruderquellen. Und das wiederum hat mich irgendwie dann so ein bisschen verwirrt dasitzen lassen. Ich muss halt sagen, das Ground and Pound von Sterling ist ziemlich entschlossen auch in Runde 2. Also ich habe gleichermaßen meine Notizen zu Runde 3 stehen, vielleicht selbst das eine 10-8. Nach diesem Kriterium muss ich dann klar sagen, nein, dann ist Runde 3 für mich keine 10-8. Man kann aber trotzdem, auch wenn das wirklich offenbar eine Änderung im Judging ist, nachdem jetzt die großen Judges irgendwie Amerikas judgen, kann man, finde ich, trotzdem noch über Runde 2 diskutieren, ob es eine 10-8 ist. Aber es wird halt deutlich unsicherer, wenn man jetzt offenbar angehalten ist, dieses, wer kontrolliert wie lange den Rücken, wenn man das offenbar nicht mehr zumindest nicht primär einfließen lassen soll.
Ja, Runde 3, da würde ich auch 10-9 geben, weil er einfach nicht entschlossen zu Werke geht aus dieser dominanten Position.
Ja, aber wenn wir sagen, altes Regelwerk, Damage gut nicht, aber Duration und Dominance hätte ich ihm auch extrem entschlossen Runde 3 gegeben.
Ja, aber das war für mich ein Unterschied zu Runde 2.
Voll, da sucht er halt irgendwie eher einen Choke.
Ja, und man muss aber auch sagen, man sieht in Runde 3 ist es sogar vom Papier her so, dass Sterling nur 8 Treffer erzielt in dieser Runde, aber Jan 20, weil diese Minute im Stand, die zählt ja auch. Und da sah Jan besser aus. Also da kann man sagen, er hat in dieser Ebene, war er der bessere Mann. Und deswegen nimmt man da beim anderen wieder so ein bisschen weg von der Wirkung und vom Effekt. Bei Runde 2 bin ich mir relativ sicher, dass ich 10-8 gewertet hätte. Das war ultra dominant.
Also, ja, aber wenn jetzt offenbar das Kriterium ist, nachdem die Judges da vorgehen. Damage ist absolutes Hauptkriterium.
Aber ist es nicht Damage, wenn ich 42 Mal geschlagen werde und
hätte ich schon auch gesagt, aber also ich hätte es auch gesagt, aber das ist vielleicht trotzdem eine Erklärung, warum kein Judge überhaupt 10-8 gegeben hat. Also es gibt ja wirklich nicht einen, obwohl jeder Judge die zweite Runde natürlich Sterling gibt.
Das ist ein ganz anderes Problem, weil, schau, wenn es diese Regeländerung gibt, warum weiß der Zuschauer nichts davon? Ja. Warum wird das nicht öffentlich gemacht? Warum gibt es das nirgendwo schriftlich nachzulesen?
Gibt es wohl erst ab Juni, Juli.
Ja, aber das ist doch jetzt schon, wird doch jetzt schon angewendet. Also das ist mein grundsätzliches Problem, das ich mit diesen State Athletic Commissions habe. Und da kannst du jedes Thema nehmen, da kannst du auch Gewicht machen nehmen. Diese Kommissionen sind unfassbar langsam, sind unfassbar bürokratisch. Es ist wenig greifbar für den Zuschauer, weil nichts öffentlich gemacht wird und es nicht, auch nicht um Aufarbeitung und Öffentlichkeitsarbeit bemüht wird. Und sie kommen ihrer Verantwortung nicht nach. Nimm das Thema Gewicht machen, das Thema Wiegen der Kämpfer, das ist Verantwortung der Athletic Commissions. Das ist nicht Verantwortung der UFC. Es wird immer gesagt, warum macht die UFC nichts, damit diese blöden Weight Cuts aufhören und damit die Leute nicht so krass entwässern. In erster Linie ist die Athletic Commission für sowas verantwortlich. Es gibt eine einzige, das ist eben die California State Athletic Commission, die sich damit beschäftigt, dass Kämpfer am Tag nach dem Wiegen, also am Tag des Kampfes, höchstens 15% ihres Körpergewichts draufpacken dürfen. Das ist erstens mal wahnsinnig viel. Von was sprechen wir denn hier? Von 15%, das ist unfassbar viel. Und das ist die einzige Kommission in ganz Amerika, die diese Regel hat. Den anderen ist es wurscht. Denen ist es Latte. Die sagen auch nichts. Da gibt es keine Statements dazu, weil dann macht man sich ja auch wieder angreifbar. Die stellen keine Regeln auf. Solange der nicht tot von der Waage fällt, kann der kämpfen. Und ob der rehydriert ist am Tag des Kampfes, das ist denen auch wurscht. Weil das sind einfach totale Bürokraten und in erster Linie kommen, die immer aus dem Boxen. Und was im Boxen gut ist und sinnvoll ist, muss im MMA nicht sinnvoll sein. Und klar kann man jetzt beim Thema Gewicht machen zum Beispiel sagen, ja, die UFC könnte es machen wie One, könnte diese Rehydrationstests einführen, könnten die auch, wäre sinnvoll. Aber in erster Linie ist das niedergeschrieben Aufgabe der Kommission und so sehe ich es hier auch. Wieso gibt es offensichtlich eine Regeländerung, aber keiner weiß was davon und ich kann das als Podcaster, als YouTuber, hey, als Kommentator, wo ich es dem Zuschauer, dem Neueinsteiger erklären soll, nirgendwo nachlesen. Das gibt es doch nirgendwo auf der Welt. Es ist doch unmöglich.
Ja, ich kann halt das YouTube-Video hier runter verlinken, aber es ist halt, ich verstehe halt auch, wenn man sagt, okay, das ist jetzt irgendwie so ein dicker Kerl, der halt offenbar bei Shadok arbeitet und mir erzählt, dass er sich mit jemandem unterhalten hat. Ich finde die Quelle glaubwürdig, aber ja, mehr habe ich auch davon nicht mitbekommen und das heute Morgen, nachdem ich schon entschlossen meine Notizen geschrieben habe, für mich 10-8 und ist auch immer, ich hätte es ohne dieses Video nie hinterfragt. Abenteuerlich, ich bin gespannt, wie groß das an die Glocke gehangen wird, wenn das dann im Juni oder im Juli dann endlich mal verschriftlicht wird. Ja. Sehr, sehr wahnsinnig.
Ja, um Runde 2 abzuschließen, also wir sind beide der Meinung, es ist eine 10-8, ihr könnt uns gerne eure Meinung schreiben in den Kommentaren. Ich bin mir relativ sicher.
Ich habe halt die erste Runde bei Sterling gesehen und dann ist es irgendwie auch egal. Aber, also nicht egal, aber jetzt in dem Kampf nicht mehr entscheidend.
Ja, dann sozusagen ein Draw, wenn man so eine Mischform, wenn man sagt, Jan hat die erste gewonnen und Sterling die zweite 10-8.
Das war mein erstes Judging, ja.
Wäre ja auch nicht aus der Welt, irgendwie das zu sagen. Also es ist nicht so, dass das komplett unverständlich wäre, das so zu werten. Ich finde das sogar absolut legitim. Wäre auch interessant, hätte es einen Draw gegeben. Ne?
Die haben ja eh schon viel geboot, aber da werden die, glaube ich, richtig eskaliert.
Aber ganz ehrlich, ist es vollkommen unverdient, dass, egal wer du jetzt bist, und sag mal, du bist ein Aljamain Sterling-Hasser, findest du es vollkommen unverdient, dass Aljamain Sterling gewonnen hat? Er hat doch super clever gekämpft. Er hat ohne Diskussion, ob es jetzt 10, 8, 10, 9, egal. Runde 2 und 3, super klar gewonnen. Es kommt auf eine Runde drauf an. Und wenn du gegen den Weltbesten oder deinen stärksten Konkurrenten in der Gewichtsklasse so kämpfst, dass es 2-2 steht, wenn man 2, 3 und 4, 5 wertet, dann bist du doch fast genauso gut. Auch wenn man jetzt sagt, okay, ich habe die erste Jan gegeben, dann ist man doch absolut auf Augenhöhe und dann hat man es doch auch irgendwo verdient, Champion zu sein. Also ich glaube, diese Sache mit der Disqualifikation, mit der Siegesfeier dann, trotz Disqualifikation, auch dem Social-Media-Gehabe, ich höre auch die Post-Fight-Speech von Aljamain Sterling, die halt wirklich sehr, sehr cringe ist. Also ich bin fast Todesursache wäre fast gewesen, cringe, wie ich es dir gestern geschrieben habe bei mir. Also ich bin fast umgefallen, das war so cringy. Aber man muss die Leistung sehen und die Leistung ist doch voll in Ordnung von Sterling. Also da, ich weiß nicht, warum da geboot wird.
Ja, man muss sich natürlich auch, ne, wir werden dieses Thema, wenn wir es beleuchten, auf jeden Fall sicherlich kritisch beleuchten, Weightcutting. Aber wir müssen auch sagen, es ist natürlich auch eine kranke körperliche Aufopferung, die man da als Athlet durchmacht. Und wer sich Sterling auf der Waage anschaut, das ist halt krank, was der Mann auch für diesen Kampf aufgeopfert hat, in was für einer körperlichen Verfassung der war. Davor muss man Respekt haben, ob man den jetzt leiden kann oder nicht.
Das absolut. Also ich glaube nicht, dass ich ein Bantam-Gewicht gesehen habe in meinem ganzen Leben, das besser austrainiert ist, das muskulöser ist und dann noch so eine Kondition bringt für 25 jetzt. Minuten.
Ich habe es eben so Marlon Moraes, der so eine Kondition bringt. Okay, nee, ich kenne auch keinen.
Ja, halt wirklich, der ist nicht abgefallen in dem Kampf. Nee. Der hat in der letzten Minute, der letzten Runde zur Uhr geblickt und der sah frisch aus. Der war nicht im oberen Pulsbereich, der war nicht vollkommen fertig und er hatte auch nicht viel Schaden abbekommen. Das ist mega respektabel, was der investiert hat. Hat sich eine Titanbandscheibe einsetzen lassen. Da kann man vielleicht mal ableiten, wie viel Schmerzen und Einschränkungen der davor gehabt hat. Wie gut der hätte sein können. Aber wenn der nicht mal nach rechts schauen kann, weil die Bandscheibe komplett zerstört ist, dann minimiert dich das. Dann minimiert das deine Leistung. Und das muss ich absolut respektieren, wie der gekämpft hat, wie der ausgesehen hat. Ey, der hat freaky ausgesehen. Der Latt, der sitzt ja, direkt ganz unten am Rücken. Sieht aus wie bei Körperwelten. Du kannst jede Muskelfaser erkennen auf dem Rücken. Was für ein krasser Dude, was für eine Einstellung, was für eine Vorbereitung. Super Gameplan, absolut auf die Trainer gehört. Dennoch, du, die Post-Fight-Speech, ey, ich sehe die Kinder von Lyoto Machida so gucken in der ersten Reihe und Machida rutscht immer tiefer in seinen Sitz und schämt sich irgendwie für jedes zweite Wort, das da aus dem Mund kommt von Aljamain Sterling, aber nee, gekämpft hat er gut, da bleibe ich bei.
Genau, ja, will dann halt TJ Needleshaw, TJ Pillowshaw. Wie sind denn denn Pillowshaw? Das verstehe ich nicht.
Pillen
Ah,
und Nadeln.
okay. Ich habe an Pillow irgendwie gedacht.
Ja,
Okay,
schlagen tut
Pillowshaw.
er ganz hart, glaube ich.
Wie bitte?
Schlagen tut er ganz hart. Das sind keine Kistenhände, das sind schon die Pills gewesen, auf die er da
Denke ich.
anspielen
Okay,
wollte.
verstehe,
Aber
verstehe.
ja, auch 10-mal MFer hier
Ja.
und 4-Buchstaben-Wort da und keine Ahnung, das kann man alles ein bisschen vorbildlicher bringen. Und man kann auch demütiger sein in der Sekunde des Sieges. Das macht dich nicht beliebter.
So ein bisschen Cut-Links gab es. Einmal kurz in den Arm genommen, so eine Millisekunde und dann, glaube ich, verstanden, was sie gerade tun haben. So. Dann habe ich interessiert
Ja.
angeschaut. Gab es noch so einen Arschklatscher und dann war doch wieder Hass.
Ja.
Ja, du, gegen Ende wurden halt die Takedowns schon vorhersehbar, muss man sagen, aber hey, ist halt die Sache, die er mit Abstand am besten kann. Er sagt auf die PK dann auch, danach auch, dass er bereit wäre, Cejudo wieder in die UFC willkommen zu heißen. Der ist laut Twitter, das heißt bei Cejudo leider nicht allzu viel, aber auch bereit dazu. Natürlich auch interessant.
Ja, Triple C ist auch so ein witziger Kerl. Ein verdammt guter Kämpfer. Also ich würde schon das abfeiern, wenn der zurückkehren würde. Ist Anfang 30. Ist noch
Ja, vor
nicht zu
allem
alt. Also.
ringen kann der halt auch.
Er ist Olympia-Goldmedaillensieger. Also wenn der es nicht kann, weiß ich nicht, wer es kann. Ja, interessantes Matchup. Was ich da sagen wollte nach Runde 2, ich liebe halt Ray Longo so hart. Auch die Ecke von Aljamain Sterling, beachtenswert. Ne? Ray Longo steht in der Ecke, Merab Dvalishvili steht in der Ecke und Ayla Aquinta, also Team Sarah Longo, fast in ganzer Stärke vertreten. Und so nach Runde 2, wo Sterling wirklich eine saugute Runde kämpft und dann steht Longo fast schon in der Mitte des Octagons und sagt, look at that, look. That's what I'm talking about. Und ist voll Hype. Und der Typ ist über 60. Der wäre fast in die andere Ecke gerannt. Also, der hat da Feuer reingebracht und hat ihn bestärkt und hat ihm auch gute analytische Dinge an die Hand gegeben. Das ist ein guter Typ. Ray Longo liebe ich ganz, ganz hart.
Nach dieser Runde verständlich, dass man da seinen Schützling auf jeden Fall anfeuert.
Ja, Mann.
Gute Typen sind auf jeden Fall auch alle Leute, die diese Folge gehört haben. Ich glaube, ich würde an der Stelle schon mal fürs Einschalten danken und würde sagen, wir sprechen morgen erst über den nächsten auch sehr, sehr sehenswerten Kampf von diesem Event. Sind hier eine Stunde on air und wollen ja ein bisschen Content für zumindest diese Woche nochmal produzieren. Folglich würde ich mich an der Stelle schon mal bedanken fürs Einschalten. Hoffe, alle Angesprochenen hatten auf jeden Fall Spaß an der Folge, sind gleichermaßen heiß auf jeden Fall auf unseren Talk über Chimaev gegen Burns, denn der Kampf hat ja auch richtig, richtig Spaß gemacht. Da habe ich jetzt schon Bock drauf, mich mit dir drüber zu unterhalten. Wie Sebastian einleitend schon gesagt hat, ja, wir sagen das oft, lasst gerne einen Kommentar da, lasst ein Like da, das hilft uns wirklich. Die Podcaster erneut kommt gerne auf den YouTube-Kanal, tut das auch. Ich wünsche dir an der Stelle schon mal einen schönen Urlaub, aber wir unterhalten uns ja gleich nochmal. Folglich würde ich einfach sagen, bis morgen.
So sieht's aus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.